NDR 2 Spezial aktuell.
Wow, das war lang. 13 Tage haben Union und SPD zwar nur den Vertrag verhandelt, aber davor wurde ja auch noch sondiert und davor gab es mal fast Jamaika. Aber jetzt steht sie, die große Koalition.
Ja, endlich, dass sie es geschafft haben. Ne? Aber so große Hoffnung habe ich da nicht, dass sie da sehr viel ändern wird. Ne?
Ich hoffe, dass die sich so geeinigt haben, dass wir alle zufrieden sind.
Das ist ein starkes Stück gewesen, dass das so lange gedauert hat.
Jetzt entscheiden die SPD-Mitglieder, da wünsche ich eine glückliche Hand.
Ja, schauen wir aber erstmal auf heute. Wer hat sich durchgesetzt bei den Themen? Wer tröstet sich vielleicht mit einem neuen Posten? Und was wird eigentlich aus SPD-Chef Schulz? Darum geht's heute im NDR2 Spezial aktuell. Ich bin Antje Seiler. Schön, dass Sie zuhören. Was haben Sie eigentlich am 24. September gemacht? Wissen Sie nicht mehr? Ist ja auch lange her. Aber wahrscheinlich waren Sie da wählen. Und jetzt, mehr als 4 Monate später, sieht es so aus, als hätten wir tatsächlich eine neue, alte Regierung, die GroKo. Es war oft zäh, es war nervig, es war schmerzhaft für die Verhandlungspartner. Umso erleichterter klang es heute.
Ich glaube, es ist auch Zeit geworden, dass wir die Aussicht auf eine Regierung in Deutschland haben. Und von daher ein guter Morgen.
Und die Sonne lacht. Und deswegen kommen wir nachher wieder.
Ich glaube, wir können mit dem Ergebnis uns blicken lassen vor den Mitgliedern und das werden wir auch zeigen.
Ein richtig guter Tag für unser Land. Und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben lang und hart die letzten Stunden verhandelt.
Dobrindt und Scheuer von der CSU, Niedersachsens Innenminister Pistorius von der SPD und CDU-Mann Altmaier offenbar ungeduscht, aber einig. Anja Günther, NDR2 Berlin. Ist der Vertrag jetzt das viel gefürchtete weiter so oder doch tatsächlich eine neue Richtung für Deutschland?
Weder noch, würde ich sagen. Ein Weiter-so, diesen Vorwurf kann man Union und SPD eigentlich nicht machen. Die treten nicht auf der Stelle mit diesem Koalitionsvertrag, sondern sie haben durchaus einige wichtige Zukunftsfragen angepackt. Es ist aber auch nicht die eine neue Richtung, die eine neue Idee für Deutschland. Es gibt nicht das große Zukunftsprojekt in diesem Koalitionsvertrag. Dazu ist er viel zu kleinteilig. Aber es sind einige zukunftsweisende Ansätze dabei, wie zum Beispiel die Milliardeninvestitionen im Bereich Bildung für Familien, für den Wohnungsbau oder für den Breitbandausbau, um Deutschland flächendeckend mit schnellem Internet zu versorgen.
Wer hat denn da jetzt die meisten federn lassen müssen?
Ja, federn mussten alle lassen. Das ist aber auch klar, weil sich ja alle drei Parteien am Ende, CDU, CSU und SPD, in diesem Koalitionsvertrag wiederfinden müssen. Da geht es immer um Kompromisse. Manchmal sind die auch schmerzhaft. Und schmerzhaft dürfte es für die SPD vermutlich vor allem beim Thema Migration gewesen sein. Da hat sich die Union mit einer klaren Begrenzung der Zuwanderung durchgesetzt. Die CDU hat auch einige inhaltliche federn lassen müssen. Aber sie hat vor allem bei der Verteilung der Ministerien federn lassen müssen, weil sie der SPD 3 Schlüsselressorts geben musste, Finanzen, Außen sowie Arbeit und Soziales. Und wie zu hören ist, war das wohl nötig, damit die große Koalition auf den letzten Metern nicht doch noch an Personalfragen scheitert.
Neu ist ja auch das Heimatministerium, angegliedert ans Innenministerium. Ist das eine Art Beruhigungspille für die CSU oder auch für AfD-Sympathisanten?
Auf jeden Fall ist es für die CSU ein großer Erfolg, das Bundesinnenministerium bekommen zu haben. CSU-Chef Horst Seehofer soll auf diesem Ressort bestanden haben. Er wird ja möglicherweise selbst dieses Amt des Bundesinnenministers übernehmen. Und mit einem Heimatministerium, da kennt sich die CSU aus. In Bayern gibt es das schon seit 2014. Man muss allerdings sagen, ein Erstarken der AfD hat das in Bayern nicht verhindert. Aber es ist schon so, dass wenn sich die CSU jetzt auch auf Bundesebene künftig vor allem um die Stärkung strukturschwacher Regionen kümmert, wird, dass ihr das dann mit Blick auf die Landtagswahl in Bayern im Herbst durchaus helfen kann.
Noch ganz kurz, wie geht's denn jetzt weiter?
Die Gremien von CDU und SPD haben dem Koalitionsvertrag heute zugestimmt. Die CSU-Landesgruppe im Bundestag auch. Jetzt folgt am 26. Februar ein CDU-Parteitag. Der sollte keine Hürde darstellen, aber die letzte große Hürde ist nun die SPD-Mitgliederbefragung, die am 20. Februar startet und deren Ergebnis am 4. März vorliegen soll. Und dann erst steht fest, ob die Große Koalition ihre Arbeit aufnehmen kann.
Der Koalitionsvertrag ist aber tatsächlich fertig. Anja Günther, NDR 2 Berlin. Erst die Inhalte, dann die Posten. Ja, klar. Sagen immer alle, aber alle wissen auch, dass in den Hinterzimmern sehr wohl vorher einiges ausgeknobelt wird und dass Ämter durchaus Verhandlungsmasse sind. Diesmal soll es so sein bei der neuen GroKo. 6 Ministerien für die CDU plus Kanzlerin, aber auch 6 Ministerien für die SPD. Die CSU bekommt 3. Aber die GroKo wäre nicht die GroKo, wenn nicht schon wieder einige murren würden. Und selbst Kanzlerin Merkel betont, so eine Postenaufteilung ist eben echt kompliziert.
Dass die Frage, wer bekommt welches Ressort, eine nicht ganz einfache war, das will ich gerne hier verraten.
Ministerien können schließlich auch Geld ausgeben. Und wer Minister ist, kann in seinem Bereich die Richtung vorgeben.
Insofern lässt sich inhaltliche Debatte und Personalpolitik sehr selten in der Politik voneinander trennen.
Martin Schulz hat sich wohl auch deshalb dafür entschieden, selbst nach einem Ministerposten zu greifen. Hier die wichtigsten Namen und Entscheidungen.
Die SPD bekommt das Finanzministerium.
Olaf Scholz soll dort Chef und gleichzeitig Vizekanzler werden. Hamburg bräuchte dann einen neuen ersten Bürgermeister.
Das Außenministerium bleibt bei der SPD.
Statt Sigmar Gabriel wird aber Martin Schulz neuer Chefdiplomat. Was wird aus dem Niedersachsen Gabriel? Unklar.
Auch um Arbeit und Soziales kümmert sich weiter die SPD.
Mit ihren Kernthemen wollen die Sozialdemokraten bei den Wählern Punkte gut machen. Die geschäftsführende Familienministerin Katharina Barley könnte für die SPD in dieses Ressort wechseln, weil Ex-Arbeitsministerin Andrea Nahles ja schon neue Fraktionschefin ist.
Die CDU übernimmt das Wirtschaftsministerium.
Dort soll weiterhin auch die Energiepolitik gemacht werden, ein Zukunftsthema. Der geschäftsführende Finanzminister Altmaier ist für diesen Posten vorgesehen.
Auch neu für die CDU, das Landwirtschaftsministerium.
Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner soll dort Regierungserfahrung sammeln. Eine von mehreren neuen Frauen im Kabinett.
Die CDU behält das Gesundheitsministerium.
Annette Wittmann-Mautz ist dort schon Staatssekretärin und soll neue Chefin im Haus werden.
Die CSU sichert sich das Innenministerium.
Horst Seehofer wechselt dafür von Bayern nach Berlin. Für ihn wird das Ministerium umgestaltet und in Zukunft auch für Heimat und Bauen zuständig sein. Noch Innenminister de Maizière ist ein weiterer GroKo-Verlierer.
Manches bleibt beim Alten.
Ursula von der Leyen von der CDU als Verteidigungsministerin, SPD-Frau Barbara Hendricks als Umweltministerin, SPD-Mann Heiko Maas als Justizminister. Alles bekannte Gesichter. Außerdem wird unter anderem die CSU weiter den Verkehrsminister stellen.
Stefan Schmidt, NDR2 aktuell über das mögliche neue Kabinett. Hier ist das NDR2 Spezial aktuell. Bei dieser Wahl ging es nie nur um die Regierung, sondern auch immer um das Schicksal der SPD. Erst der Heilsbringer und neue Parteichef Martin Schulz, der Kanzler werden will, dann der Absturz. Und Schulz, der kurzerhand zur Selbsterneuerung der SPD in der Opposition aufruft und auch ganz klarstellt:
Ganz klar, in eine Regierung von Angela Merkel werde ich nie eintreten.
Ja, aber auch das ist jetzt anders. Schulz soll Außenminister werden. Den Parteichefposten gibt er ab an Ex-Arbeitsministerin Nahles. Martin Florak, Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen bei NR2. Man könnte ja sagen, wer sich von der Opposition verabschiedet, kann dann auch Minister werden. Also ist Schulz da jetzt einfach nur konsequent?
Ja, in gewisser Weise ja, denn was bleibt ihm anderes übrig, als jetzt tatsächlich irgendwie in das Kabinett einzutreten, zumindest solange er jetzt als Parteivorsitzender nicht vollends als lahme Ente landen wollte. Und man muss ja auch sagen, dass das für ihn vorgesehene Ressort, das Auswärtige Amt, ja durchaus Kompetenzen bedient, die Martin Schulz auch einbringt. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Verstärkung auch des Glaubwürdigkeitsproblems, unter dem nicht nur er, sondern durchaus auch die Parteiführung zu leiden hat. Und was auch bei den Mitgliedern sicher eine genauso große Rolle spielt wie die Frage, was jetzt nun wirklich praktisch und inhaltlich im Koalitionsvertrag formuliert ist.
Frau Nahles soll den Parteichefposten übernehmen. Kann sie wirklich die gewünschte Erneuerung bringen?
Andrea Nahles ist insofern schon ein sehr starkes Signal, weil sie ja die erste weibliche Vorsitzende der SPD überhaupt in der Geschichte der Partei wäre. Und Andrea Nahles ist ein politischer Vollprofi, die stark vernetzt ist in der Partei und zudem sich auch als Fachministerin in der vergangenen Legislaturperiode einen guten Namen gemacht hat. Jetzt wird es aber natürlich auch darum gehen zu sehen, ob sie dann den Laden zusammenhält und ob sie vor allen Dingen größeres strategisches Geschick aufbringt, dass die Erneuerung dann auch über solche strategischen und institutionellen Ziele abgesichert werden. kann.
Es wird viel über Posten geredet, allein über Sigmar Gabriel redet keiner mehr. Den hat Schulz dann ja quasi schon aus zwei Ämtern herausgelöst sozusagen. Ist Gabriel da jetzt der Gelackmeierte?
Ja, man kann schon sagen, dass er der Verlierer dieser Personalrochade ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird er der Situation oder seiner Wahrnehmung innerhalb der SPD da zum Opfer gefallen sein, denn er hat sich viele Feinde gemacht. Innerparteilich ist er sehr stark angeeckt und es passt auch dann nicht zum Signal der Erneuerung, was die SPD versuchen wird zu senden, denn das Signal, Sigmar Gabriel im Amt zu halten, wäre sicher keins der personellen Erneuerung gewesen.
Juso-Chef Kühnert hat heute getwittert unter dem Hashtag fassungslos und kritisiert da auch den Politikstil, unter anderem, dass keiner mehr so seine Wahrnehmung über Inhalte sprechen würde. Was glauben Sie, wie geht das aus bei dem Mitgliederentscheid?
Da wage ich keine Prognose, wie das ausgeht, zumal auch auf sehr unterschiedlichen Ebenen da argumentiert wird. Denn viele der eingefleischten Gegner einer großen Koalition lassen sich jetzt nicht von inhaltlichen Punkten, die im Koalitionsvertrag aufgeführt sind, umstimmen, sondern die haben ganz andere taktische, strategische Erwägungen, die dagegen sprechen. Und da kommt jetzt einfach das in den kommenden Wochen darauf an, wer da eine größere Mobilisierung hat und wer vielleicht dann auch kampagnenfähig innerparteilich ist.
Da ist also noch alles offen, sagt Martin Florak, Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen im NDR 2 Spezial aktuell. 136 Tage nach der Bundestagswahl steht der Koalitionsvertrag von CDU, SPD und CSU.
Auch wenn es uns und unseren Verhandlungspartnern wahrscheinlich auch manchmal recht schwer gefallen ist. Aber ich will sagen, es hat sich gelohnt.
Das, was wir durchgesetzt haben, trägt in einem großen Maße auch sozialdemokratische Handschrift.
Wenn wir in Bayern mit einer Sache in besonders hohem Maße zufrieden sind, pflegen wir zu sagen, passt schon, passt schon.
Passt also zwischen Merkel, Schulz und Seehofer. Was draus wird, hängt vom SPD-Mitgliederentscheid ab. Wie stehen die Chancen und was wird aus Martin Schulz? Darum geht es in der zweiten halben Stunde hier im NDR 2 Spezial aktuell. Ich bin Antje Seiler. Schönen Abend für Sie. Ich sehe meine Zukunft in Hamburg. Das hat Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz noch im Dezember im Interview mit NDR 90,3 gesagt. Jetzt ist zu hören, er geht nach Berlin und zwar als Finanzminister und als Vizekanzler wird er auch noch gleich gehandelt. Volker Frerichs, NDR 2 Hamburg. Was spricht denn dafür, dass es wirklich so kommt und was dagegen?
Na, vor allen Dingen spricht dafür, dass diese Meldung über den möglichen Wechsel von Hamburgs ersten Bürgermeister Olaf Scholz nach Berlin zumindest in der SPD-Fraktion im Hamburger Rathaus nicht mehr dementiert wird. Aber, und das ist dann tatsächlich der große Knackpunkt, alles steht eben noch unter dem Vorbehalt des SPD-Mitgliederentscheids. Lehnt die SPD-Basis die Große Koalition ab, dann bleibt Scholz auch in Hamburg. Stimmt sie zu, dann geht er nach Berlin. Mehr dazu wissen wir Anfang März.
Wenn er denn weggehen würde, wie käme das denn bei den Hamburgern an?
Ja, ich denke, dieser Verlust, also dieser wohl wahrscheinliche Weggang von Olaf Scholz, das wird viele Hamburger bewegen. Denn Olaf Scholz, der seit knapp 7 Jahren als SPD-Bürgermeister in der Hansestadt regiert, der ist immer noch sehr beliebt in Hamburg. Und nur Scholz, seinem Versprechen vom guten Regieren und dem Vertrauen, das die Bürgerinnen und Bürger in dieses Versprechen gesetzt hatten, dem war es zu verdanken, dass die Sozialdemokraten 2011 das Hamburger Rathaus von der CDU überhaupt zurückerobern konnten. Und selbst wenn das Ansehen von Scholz wegen der G20-Krawalle im vergangenen Jahr sicherlich ein bisschen gelitten hat, würde sein Abschied aus Hamburg sicher viele Menschen schmerzen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es dann aber auch den einen oder anderen gibt, der jetzt sauer ist, weil Scholz eben sein Versprechen zu bleiben brechen wird.
Und eine ganz andere Frage ist ja auch noch, wer folgt ihm denn nach?
Als Nachfolger von Olaf Scholz wird immer wieder vor allem ein Name genannt, Andreas Dressel, der ist seit 7 Jahren SPD-Fraktionschef im Hamburger Rathaus, 43 Jahre alt, Jurist. Dressel hat sich bereits mehrfach bewährt als Problemlöser, aber auch Andreas Dressel, der hat uns heute gesagt, vor dem SPD-Mitgliederentscheid passiere gar nichts, das gebiete der Respekt vor denen, die jetzt das letzte Wort in Sachen GroKo haben, meint Dressel, nämlich der Basis. Also auch hier Entscheidung wohl vertagt bis Anfang März. Die Opposition im Hamburger Rathaus, die sagt, das dauert uns alles viel zu lange. Olaf Scholz, der soll am besten sofort noch heute sagen, was eigentlich Sache ist. Das ist die Forderung von CDU, FDP und Linken in Hamburg.
Hamburgs erster Bürgermeister Scholz könnte Vizekanzler und Finanzminister der neuen Bundesregierung werden. Volker Frerichs, NDR 2 Hamburg. 2 Monate SPD-Mitgliedschaft kosten 10 Euro. Ist so, hätten die GroKo-Gegner aber vielleicht nicht unbedingt als eine Art Werbeslogan benutzen sollen. Tritt ein, sag nein, war ja schon deutlich genug. Die Werbung um neue SPD-Mitglieder schien eher einseitig. Und das gibt der Sache ja schon ein bisschen ein Geschmäckle. Denn jetzt hängt ja alles davon ab, alles hängt allein an den Mitgliederbefragungen, ob wir vielleicht doch noch Neuwahlen bekommen. Die CDU, zum Beispiel NRW-Ministerpräsident Laschet, findet das nicht so toll.
Ich weiß nicht, ob die meisten Deutschen, die bei der Bundestagswahl gewählt haben, das toll finden, wenn jetzt eine relativ kleine Gruppe entscheidet, ob Deutschland eine Regierung bekommt.
Und die Gegner einer solchen Abstimmung ergänzen: Über eine mögliche Regierung entscheiden dann auch Personen, die am 24. September 2017 gar nicht wählen durften. Jugendliche ab 14 und Ausländer. Weiteres Argument: Die Gegner einer großen Koalition warben unter dem Motto "Tritt ein, sag nein", SPD-Parteimitglied zu werden. Stichtag 6. Februar. Einige Bundesbürger haben es auch nicht bei der Kritik belassen, sondern haben beim Bundesverfassungsgericht Anträge gestellt, das Votum zu untersagen. Allerdings erfolglos.
Man kann sicherlich sagen, Parteimitglieder sind privilegiert. Das ist so, das ist aber auch durch das Grundgesetz gedeckt.
Sagt Herfried Münkler, Politikwissenschaftler und Professor an der Humboldt-Universität Berlin.
Da kann man sagen, ja, das Volk herrscht, aber vermittels der Parteien. Die Parteien sind Instrumente der politischen Willensbildung in diesem doppelten Sinn, dass sie diffuse Präferenzen einerseits aufnehmen und programmatisch bündeln und andererseits aber auch auf die Bevölkerung argumentativ oder von mir aus nur mit hübschen Bildern einwirken, um bei der Willensbildung voranzukommen.
Kritisch sieht Münkler, dass Personen eintreten könnten, die nach der Abstimmung der SPD gleich wieder den Rücken kehren. Hier hätte helfen können, den Stichtag für den Beitritt und das Recht, über den Koalitionsvertrag abstimmen zu dürfen, nicht erst auf den gestrigen Tag zu legen. Übrigens, die Ortsverbände prüfen die Aufnahmeanträge. Voraussetzung: ein Bekenntnis zu den Grundsätzen der Partei.
Und der SPD-Mitgliederentscheid soll bis 2. März abgeschlossen sein. Christoph Prössl, NR2 Berlin. Wir kriegen also eine Neuauflage der Großen Koalition. Sehr wahrscheinlich. Union und SPD haben sich geeinigt. Was lange währt, wird also endlich gut? Naja, vielleicht. Aber so richtig zufrieden macht es irgendwie nicht, kommentiert Thorsten Huhn, NR2 Berlin.
Es war schwer und mühevoll, aber am Ende haben sie sich geeinigt. Die drei Parteien, die jetzt wieder eine große Koalition bilden wollen. Für unser Land ist das gut, denn ein Scheitern hätte die Bundesrepublik in eine schwere politische Krise gestürzt. Die ist glücklicherweise erstmal abgewendet worden. Allerdings hat die SPD-Basis noch das letzte Wort. Sie muss die neue, alte Allianz gutheißen. Ich hoffe sehr, dass sie das tut und nicht den Flötentönen eines Juso-Vorsitzenden folgt, der nur seine Partei, aber nicht das Land im Blick hat. Beim Blick auf das Ganze kann man wohl sagen, mit dem Koalitionsvertrag können alle drei Parteien leben. Bei der Kabinettsliste allerdings ist die CDU der klare Verlierer. Sie hat das überaus wichtige Finanzministerium der SPD überlassen. Wahrscheinlich soll das helfen, der sozialdemokratischen Basis ein Ja zur GroKo abzuringen. Sehr befremdlich finde ich, dass Martin Schulz den SPD-Vorsitz an SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles abgeben will, aber gleichzeitig Außenminister werden möchte. Warum wird ein in seiner Partei gescheiterter Politiker mit dem Außenamt belohnt? Das verstehe ich nicht. Der heute abgeschlossene Koalitionsvertrag bietet eine Arbeitsgrundlage mit vielen sinnvollen Vorhaben. Wenn die SPD-Mitglieder dieser Koalition ihre Zustimmung geben, können diese Vorhaben umgesetzt und Deutschland wieder richtig regiert werden.
Der Koalitionsvertrag von Union und SPD steht. Seine Meinung dazu sagte Thorsten Huhn, NR2 Berlin. Und den Text zum Nachlesen und Platz auch für Ihre Meinung finden Sie auf der NR2 Homepage und der NR2 Facebook-Seite.
NDR2 Spezial aktuell.